Dieser mächtige Herr ist bei uns, auf ihn wollen wir hören, wollen uns ansprechen lassen von ihm. Und das geht immer am allerbesten, wenn wir gemeinsam auf sein Wort hören. Und deswegen lesen wir heute Morgen miteinander aus der Bibel. Ich lade dich ein, wenn du eine dabei hast, dass du die aufschlägst im Johannesevangelium im 3. Kapitel. Wenn du keine Bibel hast, dort hinten gibt es noch welche, gern auch zu mitnehmen, wenn du keine besitzt. Oder du hast vielleicht eine Bibel-App, die geht genauso. Und wir lesen gemeinsam, vielleicht in verschiedenen Übersetzungen, aber das kann uns nur bereichern. Und für uns heute Morgen hier vorne liest die Sonja. Wir lesen ab Vers 13. Ne?
Ich lese aus der Hoffnung für alle. Es gibt nur einen, der zum Himmel hinaufsteigt, der Menschensohn, der vom Himmel herabgekommen ist. Du weißt doch, wie Mose in der Wüste eine Schlange aus Bronze an einem Pfahl aufrichtete, damit jeder, der sie ansah, am Leben blieb. Genau so muss auch der Menschensohn erhöht werden. Jeder, der ihm vertraut, wird das ewige Leben haben. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott hat nämlich seinen Sohn nicht zu den Menschen gesandt, um über sie Gericht zu halten, sondern um sie zu retten. Wer an ihn glaubt, der wird nicht verurteilt werden. Wer aber nicht an den einzigen Sohn Gottes glaubt, über den wegen seines Unglaubens das Urteil schon gesprochen. Und so vollzieht sich das Urteil. Das Licht ist in die Welt gekommen, aber die Menschen lieben die Finsternis mehr als das Licht. Denn alles, was sie tun, ist böse. Wer Böses tut, scheut das Licht und bleibt lieber im Dunkeln, damit niemand seine Taten sehen kann. Wer aber die Wahrheit Gottes liebt und das tut, was er will, der tritt ins Licht. An ihm zeigt sich, Gott selber bestimmt sein Handeln.
Dankeschön. Wir beten, Jesus, sprich heute Morgen unsere Herzen an durch diesen Text. Lass uns hören und verstehen, was du uns sagen möchtest. Stärke du uns und verändere du uns durch dein Wort. Amen. Ja, 4. Advent. Wir haben den Advent angefangen, damals mit dem einzigen Evangelium, das keine Weihnachtsgeschichte hat, mit dem Markus-Evangelium, und haben uns angeschaut, wie Jesus dort vorgestellt wird. Wir haben in der Woche drauf, haben wir in das Matthäus-Evangelium reingeschaut und uns angeschaut hier, wie der Engel dort Jesus ankündigt. Wir haben letztes Mal ein bisschen außer der Reihe diese Fürchte-dich-nicht-Botschaft angeguckt, aber wenn ich jetzt schaue, wir haben Matthäus und Markus. Und heute sind wir im Johannesevangelium, auch so ein Evangelium, wenn du es aufschlägst, wo kein Kind in der Krippe liegt, wo es keine ausdrückliche Weihnachtsgeschichte gibt oder vielleicht doch. Ich finde immer, wenn man dieses erste Kapitel des Johannesevangeliums liest, da gibt es einiges, was Weihnachtsgeschichte ist, halt in ganz anderen Worten. Ne? Da wird ist die Rede von dem Wort Gottes, das Mensch, das Fleisch wurde und unter uns lebte und wir seine Herrlichkeit gesehen haben. Und da wird erzählt, wie er in sein Eigentum kam, aber die Seinen ihn nicht aufnahmen. Und wir aber allen, die an ihn glaubten und die ihn aufnahmen, diese Macht gab, Gottes Kinder zu heißen. Und wie uns dieser Jesus Christus Gnade und Liebe vom Vater gebracht hat. Das ist die Weihnachtsgeschichte nach Johannes. Ich habe aber beschlossen, heute Morgen mit euch das Johannesevangelium anzuschauen und ein ganzes Stück weiter zu springen. Und ich glaube, dass es ein sehr weihnachtlicher Text ist, den wir heute Morgen miteinander anschauen. Und ein Text, der es natürlich schon allein deswegen lohnt sich, den zu Gemüte zu führen, weil er von niemand anders als von Jesus selber stammt, der ja hier der Redende ist. Das ist ein Ausschnitt aus einem Gespräch, das Jesus führt mit Nikodemus, mit einem der Schriftgelehrten, der sich interessiert für diesen Jesus, der sich aber nicht wirklich traut, das zu sagen, der bei Nacht zu Jesus kommt und anfängt, mit ihm zu diskutieren und dem Jesus erklärt, worum es geht. Und mittendrin in diesem Text was ganz Weihnachtliches, zum einen dieses Spiel mit Licht und Dunkelheit, das wir aus der Adventszeit kennen, hier mit Kerzen und allem in der Zeit, wo es draußen viel dunkel wird, dann aber auch mittendrin in diesem Text dieser eine Vers, vielleicht der bekannteste Vers der Bibel überhaupt, aus Johannes 3, Vers 16. Und wenn das kein Weihnachtsvers ist, dann weiß ich auch nicht. Hört es euch doch nochmal an, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. In einem Vers erklärt Jesus, warum es Weihnachten gibt. In einem Vers erklärt Jesus, warum er eigentlich gekommen ist. In diesem einen Vers, da steckt die ganze Weihnachtsgeschichte und wenn du willst, dann auch noch Karfreitag und Ostern mit drin, in diesem einen Vers. Und auch wenn ich sehr ungern über einzelne Verse rede und wir aber bewusst wieder ein Stück weit auch den Zusammenhang gelesen haben, ich finde, dieser eine Vers, da steckt schon so viel drin, dass es sich unbedingt lohnt, auf den mal noch mal ein bisschen Zeit zu verwenden. Vielleicht auch gerade deswegen, weil er so bekannt ist. Auch deswegen, weil den die meisten irgendwie auswendig kennen. Und das Risiko ist ja aber auch immer, wenn man was gut kennt, dann hakt man das so ab, so nach dem Motto, weiß ich ja eh schon alles. Ne? Was will man mir über Johannes 3, Vers 16 Neues erzählen? Wir könnten jetzt was ganz anderes machen. Wir könnten jetzt, Nahum 1, Vers 6 aufschlagen oder sowas. Und ich bin mir sicher, da könnte ich dir eine Menge Neues drüber erzählen, weil du hast wahrscheinlich in den letzten paar Wochen nicht Nahum 1, Vers 6 gelesen, oder? Ja? Und wüsstest das jetzt auch nicht so wie Johannes 3, Vers 16 gleich auswendig, was da drin steht und so. Ich gebe es ganz ehrlich zu, ich übrigens auch nicht. Wenn ich mich richtig erinnere, ist Nahum 1, Vers 7 der einzige klar positive Zusagevers im Nahum, aber das ist jetzt so frei aus dem Bauch raus, das lege ich mich nicht fest. Ja, aber vielleicht stimmt, ja, wunderbar, hast gleich mal nachguckt, ja. Und was in Nahum 1, Vers 6 steht, weiß ich gerade nicht, aber bei Nahum wahrscheinlich Gerichtsprophetie, könnt ihr jetzt daheim nachlesen, wenn ich euch neugierig gemacht habe auf einen Text aus dem Wort Gottes, ist das auch gute Sache, ja. Aber wir bleiben bei Johannes 3, Vers 16, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Der Grund, warum der natürlich auch so bekannt ist, ist, weil er sich so wunderbar eignet, das Evangelium in einem Satz zusammenzufassen, so diese Kernaussage des Evangeliums. Und trotzdem glaube ich, dass es selbst in diesem kurzen, so präzisen Satz, wo jedes Wort wirklich Gewicht hat, dass es da immer noch viel zu viel gibt, über das wir so einfach drüber lesen. Und ich möchte mit euch heute Morgen gern vor allem an einem Wort in diesem Satz hängen bleiben. Also ihr merkt, es reduziert sich immer mehr. Ne? Evangelium auf einen Satz zusammengefasst, wir nehmen einen Vers aus diesem Text raus und schauen uns an. Und in diesem Vers möchte ich besonders ein Wort mit euch heute Morgen angucken, weil ich glaube, dass es da ganz zentral ankommt auf dieses Wort und dass, wenn wir Weihnachten verstehen wollen, dass wir an diesem einen Wort nicht vorbeikommen. Und jetzt rätselt ihr natürlich, was es ist, aber ich glaube, das zentrale Wort in diesem Satz ist die Welt. Und ich möchte gern mit euch Gedanken drüber machen, was es eigentlich heißt, wenn Gott die Welt so liebt. Man muss natürlich feststellen, dass man diesen Satz ganz unterschiedlich lesen kann. Das Geniale an so einem Vers, Johannes 3, Vers 16, das wirklich, wo wirklich Evangelium, wo gute Nachricht drinsteckt, ist ja, dass ich diesen Satz sehr persönlich lesen kann und darf. Also ich habe das immer mal wieder auch Leuten nahegelegt zu sagen, und mach das doch mal für dich, lies diesen Vers nochmal neu und setz einfach mal in diesen Vers ganz bewusst deinen Namen ein. Also bei mir ist es so anhören, denn Gott hat Christoph so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit Christoph, wenn er an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und je mehr ich mit diesem Gott unterwegs bin und je mehr ich mit diesem Jesus lebe, desto mehr bin ich überzeugt, dass, wenn ich der Einzige gewesen wäre auf dieser ganzen Welt, der irgendein Problem hat mit Gott, der durch die Sünde von Gott getrennt ist, dass es Gottes wert gewesen wäre, dass er aus Liebe für mich und nur für mich seinen Sohn gegeben hätte. Das glaube ich von diesem liebevollen Gott. Und es ist Evangelium, dass ich das persönlich annehmen darf und dass ich diesen Satz so lesen darf für mich. Der redet nicht bloß über irgendjemand, den es theoretisch irgendwo gibt, sondern der redet über mich, der spricht mich an, weil Gott mich anspricht in seiner Liebe. Und es ist unglaublich wichtig und befreiend und wohltuend, das Evangelium so direkt und persönlich lesen zu dürfen. Aber wenn man das dann getan hat und es genossen hat, dann muss man aber auch den Schritt machen und wieder zurückgehen und feststellen, dass das aber nicht das ist, was da drin steht an dieser Stelle. Denn da steht eben nicht mein Name, da steht nicht irgendeine ganz persönliche Anrede, sondern dieser Satz ist unglaublich viel größer wie diese persönliche Lesweise, die ich für mich annehmen darf. Und es geht hier viel zu schnell weiter irgendwie. Wir sind an einer völlig falschen Stelle gerade noch. Aber es ist egal, ihr habt es schon nebenher gespiegelt. Genau da möchte ich hin. Dankeschön. Ja, wunderbar. Dass Gott die Welt liebt, das ist so ein Thema, das wir immer hören und über das wir ganz viel reden. Und die Sache ist, jetzt kann man als Christ natürlich ganz unterschiedlich mit umgehen. Und so eine ganz typische Technik ist, dass ich dann diesen Satz lese und ich sage, natürlich bezieht sich Gottes Liebe auf die ganze Welt. Und ich mache mir in meinem Kopf ein wunderschönes, romantisches Bild von dem, was es eigentlich heißt, die ganze Welt. Und deswegen habe ich hier auch so dieses, eines der klassischen NASA-Fotos genommen, ja, wo dieser wunderschöne Planet, den Gott geschaffen hat, so von oben beleuchtet wird. Ja, ganz toll, da sieht man mal auch ein Stück weit von der Schönheit von Gottes Schöpfung. Und da könnte man jetzt natürlich unendlich reinzoomen und noch ganz viel Schönheit entdecken von dieser tollen Welt, die Gott geschaffen hat. Und dann kommen mir als Christ natürlich so Lieder in den Sinn, wie hat die ganze Welt in seiner Hand, ja, und das wird ja dann im Lied noch ausgelegt, was das genau heißt, und das winzig kleine Baby, ne, und ja, dann sehe ich die Mona mit ihrem Baby und dann weiß ich wieder, was das heißt, da wird es ja immer ganz warm ums Herz, ja, und natürlich liebt Gott so ein Baby, das ist doch klar, ja, und die Großen und die Kleinen und die Dicken und die Dünnen und Mama und Papa und Opa und Oma, und wer dann in dem Lied alles noch vor, das sind alles so positiv belegte Bilder, die da rauskommen, ja, und natürlich liebt Gott alle die, wie könnte ja auch anders, ja, als die zu lieben. Oder dann höre ich so irgendwo so im Hinterkopf Louis Armstrong singen, so mit seiner unvergleichlichen Reibeisenstimme, ne? What a wonderful world. Ja, und natürlich, ja, also ich meine, klar liebt Gott diese Welt, die hat er doch liebevoll geschaffen, da hat er seine ganze Kreativität reingelegt. Natürlich liebt Gott diese Welt. Aber ich glaube, dass es ein bisschen auch christliche Selbsttäuschung ist, wenn man sich an dieser Stelle solche Bilder im Kopf zurechtlegt und sagt, ja, ja klar, natürlich liebt Gott sowas, wer könnte das nicht lieben? Und ganz bewusst deswegen, und das lief jetzt natürlich vorher schon ein Stück voraus, aber habe ich euch nochmal so ein paar Schnappschüsse mitgebracht, was denn eigentlich diese Welt ist, die Gott so liebt. Das ist nämlich auch die Welt. Diese Welt liebt Gott. Die Welt hat Gott so sehr geliebt, dass er seinen Sohn gegeben hat für diese Welt. Die Welt mit allem dem, was diese Welt ausmacht. Und da gibt's halt nicht nur Schönes und Romantisches. Gott liebt die Welt so sehr, dass er seinen eingeborenen Sohn gegeben hat, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott liebt die Welt, das ist sein Wesen, das ist die Grundmotivation seines Herzens. Gott hat die Welt von ganzem Herzen lieb. Und zwar nicht nur die schöne romantische Welt, die ich mir im Kopf zurechtgelegt habe, sondern Gott liebt die Welt. Ohne irgendwelche Einschränkungen hat Gott die Welt geliebt. Und das muss ich hören und verstehen, wenn ich diesen Text lese. Dass Gott nicht nur die netten Menschen in der Welt mag. Dass Gott nicht nur das winzig kleine Baby, wo wir alle sagen, oh süß. Ja, und die nette Oma und den netten Opa liebt. Ja, und die irgendwie doch so ein Leben führen, das ganz in Ordnung ist. Ja, sondern dass Gott die Welt mit allem, was sie ausmacht, so sehr geliebt hat, dass er seinen Sohn hingegeben hat. Diese Bilder gehören da unbedingt mit dazu. Diese Bilder müssen da auftauchen. Und das heißt, das muss ich mir jetzt ein paar Fragen stellen. Weil wenn es Weihnachten wirklich darum geht, dass Gott aus Liebe zu dieser Welt kommt und Mensch wird in Jesus Christus, dann sollte ich mir ja schon fragen, was hat es dann mit mir zu tun und was hat es für Konsequenzen für diese Sache? Und ich möchte es gerne an drei Fragen festmachen heute Morgen, die man sich so selber stellen kann. Also immer so drauf basieren, wenn Gott die Welt so liebt, dann erstens muss ich mir doch die Frage stellen, lieb ich die Welt auch? Und damit meine ich wieder nicht diese tolle, romantische, NASA-fotografierte, wunderbare Welt, von der Louis Armstrong singt. Ja? Sondern eben auch diese Welt, von der wir gerade die Bilder gelebt haben. Liebe ich die Welt auch? So, und es fahren ja sofort alle christlichen Abwehrmechanismen hoch an dieser Stelle, ja? Denn da fallen uns ja alle Verse ein, wo irgendwo steht, liebt nicht die Welt. Ja, da ist natürlich ganz viel, wo in der Bibel drinsteht, wo sich ganz klar gegen diese Welt richtet. Weil Welt in der Bibel so ein Sammelwort ist, das an ganz vielen Stellen für sowas steht wie das Denksystem dieser Welt. Oder für die Art und Weise, wie Menschen in dieser Welt ticken, von dem uns immer wieder gesagt wird, da sollt ihr euch nicht dran anpassen, sondern ihr sollt euch verändern lassen durch Gottes Geist zu einem neuen Denken, zu einem neuen Handeln. Und wir werden in 2 Wochen miteinander die Jahreslosung angucken fürs nächste Jahr, wo drin steht, dass Gott unser Herz verändern will. Ja, und das ist dann eben ein Unterschied zur Welt. Ja, also die Welt lieben? Kann man das überhaupt? Und mir fällt an dieser Stelle eine Predigtillustration ein. Die habe ich als Kind in gut behüteten pfingstlichen Elternhaus aufgewachsen. Ich weiß nicht, wie oft gehört und in irgendwelchen Kalenderzetteln gelesen und sonst was. Die geht immer ungefähr so. Wisst ihr, das ist so aus der Zeit, wo so langsam das Fernsehen in Deutschland sich durchgesetzt hat. Aber vielleicht können sich manche auch noch daran erinnern, da gab es so eine Zeit, wo, also ein guter Christ hat keinen Fernseher. Ja? Ja? So. Langsam hat sich das auch verändert. Ja, also der erste Schritt war dann, dass man den Schrank hatte, genau. Da fällt es nicht so auf. Aber langsam hat es sich auch in Gemeindekreisen geändert und der eine oder andere hat sich dann irgendwann doch einen Fernseher gekauft. Ja, und dann gibt's diese Geschichte von dieser guten, alten, christlichen Omi in der Gemeinde, die immer ihr Bestes getan hat, um für Gott zu leben und die bislang Widerstand geleistet hat und gesagt hat, ich als Christ tu mir sowas nicht an, ich kaufe mir keinen Fernseher. Aber irgendwann hat sie sich jetzt doch überzeugen lassen und hat sich durchgerungen und hat sich einen Fernseher bestellt. Damals gab es noch kein Amazon Prime oder sowas, wo das am nächsten Tag kommt. Das heißt, die Vorfreude ist ja auch eine schöne Freude. Und dann kam der große Tag, als dieser Fernseher geliefert wurde. Paketdienst kommt mit diesem großen Paket. Außen drauf das Logo von dem Fernsehhersteller mit dem aktuellen Werbeslogan, der heißt, wir bringen Ihnen die Welt ins Haus. Und da hat die Oma das angeschaut und hat gesagt, dann können Sie es gleich wieder mitnehmen. Ja? Ich weiß nicht, wie oft ich diese Geschichte gehört habe, aber es muss ziemlich oft gewesen sein. Aber die zeigt schon von so einer Grundhaltung, die wir oft einnehmen als Christen gegenüber der Welt. Ich denke, wir müssen uns klar werden an dieser Stelle, dass das nicht die Grundhaltung Gottes gegenüber dieser Welt widerspiegelt. Gegenüber dem Denken der Welt an vielen Stellen, ja. Gegenüber dem, was passiert in dieser Welt an vielen Stellen, ja. Aber die Haltung Gottes gegenüber dieser Welt ist zuallererst, dass Gott diese Welt unendlich liebt. So unendlich, dass er bereit ist, seinen Sohn Jesus auf diese Welt zu schicken, mitten rein in die Umstände dieser Welt, mitten rein in eine ganz schrecklich turbulente Zeit, mitten rein in die ärmlichste Situation dieser Welt, dort als kleines Kind, dort in der Krippe, mitten rein in alles, was dann passiert, bis hin zum Kreuz. Ist Gott bereit, aus Liebe zu dieser Welt zu gehen? Zu dieser Welt. Und wenn ich das höre und verstanden habe, dann muss ich mir schon immer wieder neu die Frage stellen, wenn Gott die Welt so liebt, liebe ich die dann eigentlich auch? Und ich glaube ganz fest, dass wenn meine Haltung als Christ gegenüber der Welt nur eine Haltung der Abwehr ist, wenn ich nur in der Trennung lebe, in diesem, die Welt ist da und wir sind da und je weiter wir weg sind, desto besser ist es, desto heiliger sind wir, dann habe ich diesen Gott nicht verstanden. Dann habe ich nicht kapiert, um was es an Weihnachten geht und dann habe ich nicht kapiert, worum es am Kreuz geht. Denn da geht es um die Welt, um diese Welt mit allem, was es heißt. Gott hat diese Welt so sehr geliebt, dass er seinen Sohn hingab für diese Welt. So weit reicht seine Liebe. Wie weit reicht eigentlich meine? Die zweite Frage, die ich mir stellen muss, ist, dass wenn Gott seinen Sohn, das ist immer mittendrin im Weihnachtsgeschehen, wenn Gott seinen Sohn in die Welt sendet, Pause, nachdenken, in diese Welt sendet, wenn Gott seinen Sohn in die Welt sendet, dann heißt es, ich muss mich doch auch fragen, ob ich eigentlich auch bereit bin, in diese Welt zu gehen. Denn der Jesus, der mir zuruft, folge mir nach. Wisst ihr, was Nachfolgen heißt? Nachfolgen heißt ganz wörtlich hinterherlaufen. Heißt, da wo der hingeht, da gehe ich auch hin. Und wisst ihr, wo der hingeht? Der geht in die Welt. Weil Gott die Welt, also die Welt mit all den Bildern, ja, und noch viel mehr, weil Gott diese Welt so sehr liebt, deswegen geht Jesus da mitten rein. Und wenn du liest, angefangen von der Weihnachtsgeschichte, quer durch das Leben dieses Jesus, ist ein einziges großes Zeugnis davon, dass der sich nicht mit den Heiligen abgegeben hat. Nicht mit denen, die irgendwie besonders toll dastehen, mit denen, die irgendwie besonders viele Punkte gesammelt haben, mit denen, die irgendwie einen besonders tollen Standard erfüllt haben, sondern der sitzt mit den Zöllnern und mit den Sündern am Tisch, der trifft sich mit Ehebrechern, der redet mit dem Abschaum der Gesellschaft, der ist mittendrin in all diesen Bildern dieser Welt. Da ist er, weil Gott diese Welt liebt. Und weil Gott mit seinem Sohn in diese Welt geht. Und wenn ich ein Nachfolger Jesus sein möchte und diesen Jesus anschaue, angefangen von Weihnachten, und der sitzt an Weihnachten nicht in irgendeinem warmen Wohnzimmer, sitzt nicht bei Kerzenschein gemütlich da und philosophiert drüber, wie man der Welt was Gutes tun kann, sondern Weihnachten für Gott heißt, der geht rein in diese eiskalte, kaputte, böse Welt. Wenn ich diesem Jesus nachfolgen muss, dann muss ich mich fragen lassen, gehst du auch in die Welt? Bist du dazu bereit? Bist du bereit, in Berührung zu kommen mit all dem Dreck und dem Schmutz und der Kälte und dem Bösen dieser Welt? Weil da ist es, wo Jesus immerhin unterwegs war. Da ist es, wo Jesus heute noch unterwegs sein will. Und weißt du was? Er ruft dich und er ruft mich, dass wir unterwegs sind mit ihm in diese Welt. Gott hat nie irgendwelche Leute dazu berufen, irgendwelche besonders heiligen, abgeschotteten Versammlungen zu machen. Gott hat nie irgendwelche Leute gerufen zu sagen, hier, sperrt die alle aus, ihr seid was Besseres, ihr habt es nicht nötig, sondern Gott ruft Menschen in die Nachfolge hinein, in die Welt, weil er diese Welt, nicht die Louis Armstrong-Welt, sondern diese Welt unendlich liebt. Das ist Weihnachten. Darum geht's, Leute. Und die dritte Frage, die ich mir stellen muss an dieser Stelle ist, wenn Weihnachten heißt, dass Gott der Welt ein Geschenk macht, darum geht's ja. Ja, also der Grund, warum Weihnachten was mit Geschenken zu tun hat, und das ist ja was, was durchaus auch oft untergeht, ja, aber ist ja, weil Gott uns als allererstes ein Geschenk macht. Das größte Geschenk aller Geschenke. Größer geht's nicht mehr, denn Gott schenkt sich selbst. Er kommt mit seiner ganzen Größe und seiner Macht und seiner Herrlichkeit und seinem Frieden und all dem, was er mitbringt, Heil für die Menschheit, kommt er hinein in diese Welt. Kommt er den Menschen nahe, die es nicht verdient haben. Ja, das ist ja keine Belohnung, das ist auch kein Arbeitslohn oder irgendwas, das ist ein Geschenk, ja, das Gott aus freien Stücken dieser Welt macht. Gott schenkt sich selbst. Wenn Gott der Welt Leben schenkt und nicht irgendeiner Welt, sondern dieser Welt, wenn Gott sich selbst dieser Welt schenkt, dann muss ich mich doch auch fragen lassen, was schenke ich eigentlich dieser Welt? Was bekommt die Welt eigentlich von mir? Und damit meine ich nicht die romantische Welt, nicht die schöne Welt, nicht der nette Opa und die nette Oma und das winzig kleine Baby und alles, sondern all die kaputte, böse Welt, in der wir leben. Was bekommt die eigentlich von mir? Also Gott macht's mir vor, der gibt alles. Was gebe ich der Welt? Und die Tragik ist, dass an vielen Stellen das, was die Welt von uns bekommt, Belehrungen sind, Verachtung ist, Verurteilung ist. Immer so dieser Blick von oben ist, zu sagen, macht's, wenn ihr es machen würdet wie ich, ja, dann wäre die Welt ja in Ordnung. Ja? Von Gott bekommt sie das alles nicht. Da bekommt sie seinen Sohn. Da bekommt sie alles, was Gott zu geben hat, aus Liebe. Paulus setzt da diesen wunderschönen Vers drauf in Römer 8, Vers 31, sagt er, der seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns dahin gegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Das ist das, was Gott macht. Er gibt restlos dieser Welt. Der Welt, die wir gerade gesehen haben. Und da könnte man ja noch 100 Bilder dazusetzen. Ja? Das waren ja zum Teil uralte Schinken. Ich habe noch Aleppo mit dazu gemacht gehabt, als letztes, um was Aktuelles mit drin zu haben. Da können wir ja unendlich viel, jeden Tag neu wieder irgendwas dazu machen, was diese Welt ausmacht. Und dieser Welt schenkt Gott alles. In der Begegnung mit Jesus bekommen sie Frieden, bekommen sie Rettung, bekommen sie Heil. Ist alles da, was die Welt sich wünschen könnte in der Begegnung mit diesem Jesus. Keiner begegnet ihm und geht ohne beschenkt zu sein weg. Und es stellt mich vor die Frage, wenn Weihnachten heißt, Gott schenkt der Welt so restlos, was schenke ich der Welt? Wie gehen Menschen weg, wenn sie mir begegnen? Was bekommen die von mir mit? Sind die hinterher beschenkt oder beschämt? Das macht einen großen Unterschied. Und wie sehr wünsche ich mir, und ich bin mir sicher, wie sehr wünscht sich Gott, dass Weihnachten dieses Jahr und nicht nur Weihnachten, sondern jeder Tag, der immer auf dieses eine große Weihnachten folgt, an dem Gottes Sohn in die Welt kam, dass jeder solcher Tag ein Moment werden kann, wodurch uns Menschen wieder neu erfahren, wie unendlich groß die Liebe Gottes für diese Welt auch heute noch ist. Wo Menschen in Berührung kommen mit diesem liebenden Gott und dann verändert werden und selber zu Nachfolgern dieses Jesus werden, der sie durch ihre Liebe berührt hat. Dafür möchte ich gerne mit uns beten. Herr, deine Liebe für diese Welt ist unendlich groß. Das fällt mir manchmal schwer zu begreifen. Ich reduziere das gern auf das Persönliche oder ich mal mir so meine Bilder von dieser Welt, wo einfach vieles ausgeklammert wird. Deine Liebe geht viel, viel weiter. Deine Liebe zur Welt ist grenzenlos. Du schenkst dich selber dieser Welt. Du gehst mitten hinein in das böse, kalte, einsame, gewalttätige, unruhige, friedlose dieser Welt. Und du rufst mich in deine Nachfolge. Und gerne möchte ich mich rufen lassen. Und Herr, wir stehen heute vor dir. Und ich kann mir gut vorstellen, dass da manches drin ist, was uns vielleicht auch ein Stück weit schockiert. Das ist schockierend, was du machst. Zu so einer Liebe ist niemand von uns fähig. Wie gut, dass es einen Heiligen Geist gibt, der die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgießt. Und darum bitten wir neu heute Morgen, Jesus, entzünde deine Liebe zu dieser Welt in uns. Lass uns getrieben von dieser Liebe bereit sein, wie du, auf diese Welt zuzugehen und restlos zu geben von dem, was du uns gegeben hast. Lass uns bereit sein, deine Liebe weiterzugeben in diese Welt, dass es wirklich und richtig wieder Weihnachten wird, wenn du im Leben von Menschen Einzug hältst. Dazu brauchen wir deine Hilfe, die du gerne gibst. Dafür danke ich dir. Amen.